Ja, wir wollen uns mit dem Thema der biblischen, der göttlichen Vorsehung beschäftigen. Diesen Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber es sagt euch nicht viel. Ihr fragt euch, was verbirgt sich dahinter? Das Wort Vorsehung setzt sich auf zwei Teilen zusammen. Zunächst die Partikel vor und dann das Verb sehen. Es gibt ein anderes Wort, das aus einem lateinischen Verb abgeleitet ist, das ist das Wort Providenz, auf Englisch gibt es Providence, das sagt das Gleiche, Vorsehung. Vorsehung, das klingt, als Gott alles im Vorfeld vorhersieht, was geschehen soll, aber es bedeutet nicht nur das, sondern das bedeutet auch, dass Gott sich um seine Schöpfung sorgt. Gott sorgt sich um seine Schöpfung, um das, was er erschaffen hat. Ein gutes Beispiel auch finden wir in 1. Mose 22. Ihr kennt diese Geschichte, wo Gott dem Abraham befiehlt, seinen Sohn Isaak, seinen einzigen Sohn, den er ihm auch verheißen hatte, als Opfer zu bringen. Und auf dem Weg zum Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, fragt Isaak seinen Vater, er weiß noch nicht, was geschehen soll. Siehe, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer, Vater? Und Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Gott wird sich um das Lamm sorgen. Und das ist auch hier ein gutes Beispiel für das, was Vorsehung ist. Einer der Namen Gottes auf Hebräisch ist Adonai Yireh. Also es wird auch erwähnt in dem Kontext hier. Abraham nennt Gott Adonai Yireh, der Gott, der sorgen wird. Der Gott, der sich um uns sorgt, der sorgen wird. In Bezug auf Gott bedeutet also Vorsehung, dass Gott die Kontrolle, kann man sagen, über die gesamte Schöpfung behält. Gott kontrolliert alles, was geschieht, was geschehen soll. Und das tut er, um sicherzustellen, dass seine Absichten, dass sein Plan sich erfüllen wird, was er sich vorgenommen hat. Etwas, was uns vielleicht hilfreich ist, ist die Definition von Vorsehung, die wir im Heidelberger Katechismus finden, die Frage 27. Dort lesen wir eine Definition der Vorsehung. Die göttliche Vorsehung, was ist das? Es ist die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde einschließlich aller Geschöpfe wie durch seine Hand weiterhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere nicht zufällig, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommen. Also alles, was Gott tut, das kommt nicht einfach so, das ist nicht zufällig, sondern das kommt aus seinem Vorhaben für die Menschheit wie aus seiner Hand. Ja, wir sehen die Hand Gottes nicht, sie ist unsichtbar, aber es ist wie aus seiner Hand. Dann haben wir eine weitere Definition auch in einem anderen Glaubensbekenntnis, die uns auch vielleicht hilfreich sein kann. Das ist die aus dem Westminster-Glaubensbekenntnis. Ich möchte sie zum Vergleich anführen. Das ist ein bisschen technischer, aber das ist trotzdem hilfreich. Dort lesen wir, Gott, der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er erhält, er lenkt, er verfügt und regiert über alle Kreaturen, über alle Geschöpfe. Handlungen, also was geschieht, was die Menschen tun, und Dinge. Und von den Größten hin bis zu den Geringsten. Durch seine vollkommen weise und heilige Vorsehung. Nach dem unfehlbaren Vorauswissen und dem freien und unveränderlichen Ratschluss seines eigenen Willens zum Lob seiner herrlichen Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ich fasse das ein bisschen zusammen, das ist auch viel. könnt natürlich diese Dinge auch lesen, selbst lesen. Also in dieser letzten Definition erkennen wir drei Dinge. Drei Dinge. Erstens, Gott sieht alles vor und bestimmt alles im Voraus. Zweitens, er tut das auf unfehlbare Weise. Es kann nicht schief gehen, was Gott sich vorgenommen hat, was er tut. Und drittens, er tut das auch auf gerechte und gütige Weise. Gott hat keine bösen Absichten mit den Menschen. Er tut dies auf gerechte, es entspricht seiner Gerechtigkeit und es entspricht auch seiner Liebe. Er tut das auf gütige Weise. Und in dieser Botschaft wollen wir uns nicht nur mit dieser Definition der Vorsehung befassen und was das bedeutet, was es für Konsequenzen hat, sondern auch mit den praktischen Auswirkungen dieser Lehre befassen. Praktische Anwendung für uns. Was bedeutet das? Inwiefern ist diese Lehre nützlich und tröstlich für uns? Und der Heidelberger Katechismus geht in den weiteren Fragen weiter. Er sagt, Gott will mit dieser Lehre, wenn wir sie erkennen, er will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit, in allen Prüfungen, die wir haben in unserem Leben, dankbar, also geduldig, und dann in Glückseligkeit, wenn es uns gut geht, dankbar sind und drittens auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Das ist auch eine sehr gute Definition, aber diese Frage beschäftigt sich auch mit den Konsequenzen dieser Lehre. Wir kommen noch mal dazu, ich werde das noch mal wiederholen. Das Erste, wenn man an die Vorsehung denkt, was man sagen kann dazu, ist, dass nichts, was geschieht, zufällig geschieht. Nichts, was geschieht, geschieht zufällig. Habt ihr schon diese Worte in dem Mund von ungläubigen Menschen schon mal gehört? Menschen, die sich nicht zum christlichen Glauben bekennen. Sie sagen oft, wenn irgendwas passiert ist, Schicksal, Sache, was mir passiert ist, ist kein Zufall. Also sie bezweifeln, dass es einen Zufall gibt, oder? Was jetzt geschieht, muss doch einen Grund haben. Es ist nicht von ungefähr, das muss doch einen Grund haben. Einerseits ist es positiv, wenn wir das hören, dass es ist positiv, dass diese Menschen nicht glauben, dass das Leben sinnlos ist. Sonst würden sie schnell in Verzweiflung versinken und vielleicht auch Selbstmord begehen. Also du hast uns erzählt, Nikolai, dass du an einem Punkt warst in deinem Leben, wo du dich gefragt hast, was ist der Sinn des Lebens? Also wozu noch leben vielleicht? Also diese Frage schon mal gehabt. Andererseits, wenn die Menschen das sagen, erkennen sie leider nicht, was dem Leben wirklich Sinn gibt. Denn sie geben einfach zu, dass ein blinder und unpersönliches Schicksal, ein blindes und unpersönliches Schicksal alles kontrolliert. Sie glauben an ein Schicksal, aber sie können nicht sagen, was dieses Schicksal ist. Was für ein Trost ist es für uns Christen, zu wissen, dass alles, was geschieht, alles, was passiert, einen Sinn hat, weil unser Gott es so gewollt hat. Gott hat einen Plan, sagt die Bibel, und er lenkt die Geschichte so, dass alles vom Kleinsten bis zum Größten zur Verwirklichung dieses Plans beiträgt. Ein Bibelvers dazu, der Herr sagt in Jesaja Kapitel 46, Vers 10, so spricht er: Ich verkündige von Anfang an das Ende. Ich verkündige von Anfang an, was geschehen soll, das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wenn wir über die Vorsehung Gottes sprechen, stellen sich drei grundlegende Fragen. Drei Fragen stellen sich. Worauf wirkt sich diese Vorsehung aus? Worüber erstreckt sich diese Vorsehung? Was wird betroffen? Und zweitens, lässt die Vorsehung trotzdem dem Zufall, einen eventuellen Zufall, noch Raum? Drittens, wie wirkt die Vorsehung genau? Wie funktioniert das genau? Erste Frage, worauf wirkt sich die Vorsehung aus? Die Antwort zu dieser Frage ist laut der Bibel einfach, auf alles. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Es gibt nichts im Universum, das sich der Kontrolle des Allmächtigen Gottes entziehen könnte. Seine Kontrolle, seine Beherrschung, seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Wir müssen zwei Arten von Vorsehung unterscheiden. Erstens die allgemeine Vorsehung Gottes, die sich auf die gesamte Schöpfung erstreckt. Gott interessiert sich für seine gesamte Schöpfung. Und wir werden sehen, dass viele Bibelverse das bestätigen. Und zweitens gibt es auch eine spezielle, eine besondere Vorsehung, die sich auf das Reich Gottes und auf die Kinder Gottes, dann auf uns auch erstreckt. Zu der ersten Vorsehung, der allgemeinen Vorsehung Gottes, die seine ganze, gesamte Schöpfung betrifft. Das sehen wir ganz besonders zum Beispiel im Psalm 104, einem Psalm über die Schöpfung Gottes, dass Gott für seine Schöpfung sorgt, wie er sich um Tiere und Menschen kümmert, indem er auch die Natur kontrolliert. Die Natur ist unter seiner Kontrolle. Wir könnten den ganzen Psalm lesen. Ich beschränke mich nur auf ein paar Verse, die Verse 14 und 15 im Psalm 104. Dort sagt der Psalmist, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzen werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Alles, was wir haben in der Natur, kommt von Gott. Und es ist uns auch zur Freude gegeben, damit wir uns wirklich darüber erfreuen und auch Gott dafür danken. Psalm 145, ein sehr schöner Psalm, die Verse 15 und 16. Das finden wir auch übrigens im Psalm 104. Alle Augen warten auf dich, alle Augen, auch die Augen der Tiere. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an die Dinge, die er erschaffen hat. Und wir sollten auch Wohlgefallen an seine Schöpfung haben. Dann das zweite ist seine spezielle, seine besondere Vorsehung. Was sie angeht, lesen wir zum Beispiel in Jesaja Kapitel 55. Wir werden viele Bibelverse lesen heute. Jesaja 55, die Verse 10 und 11. Da wird auch diese Vorsehung, diese allgemeine Vorsehung auch mit der besonderen Vorsehung Gottes auch verknüpft in diesen beiden Versen. Gott sagt, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot, dem der isst, also die allgemeine Vorsehung Gottes, was er in der Natur tut, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Und da ist die Prophetie im Sinne, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird alles ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. In anderen Worten, was Gott in seinem Wort, ganz besonders im Alten Testament, verheißen hat, wird sich erfüllen, weil es seinem Willen entspricht. Paulus erklärt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11, wir haben diesen Vers schon betrachtet, als wir uns mit dem ersten Kapitel des Epheserbriefes beschäftigt haben. Vers 11, Kapitel 1 vom Epheserbrief. In ihm, in Jesus Christus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. In anderen Worten, was Gott sich in Christus vorgenommen hat, entspricht seinem ewigen Ratschluss. Und wir können sicher sein, dass es gelingen wird. Zweite Frage, die wir uns in Bezug auf die Vorsehung auch stellen wollen. Lässt diese Lehre der Vorsehung dem Zufall noch Raum? Gibt es etwas, was sich der Vorsehung Gottes entziehen kann? Die Antwort ist nein. Wenn die Bibel, wenn in der Bibel steht, dass Gott die gesamte Schöpfung kontrolliert, dann bedeutet das, dass nichts zufällig geschieht. Und der Bibelvers, der diese Wahrheit am besten veranschaulicht, ist vielleicht Sprüche 16, Vers 3. Dort lesen wir in Sprüchen von Salomo, Kapitel 16, Vers 33, das Los wird geworfen, aber es fällt, wie der Herr will. Das Los wird geworfen, aber es fällt, wie der Herr will. Es gibt keine bessere Methode, um ein zufälliges Ergebnis zu erzielen, als Würfel zu verwenden. Ja? Es ist rein Zufall. Mathematiker unter uns können sagen, es ist ja rein zufällig. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl da kommt? Es entspricht der Anzahl der Möglichkeiten, die es in einem Würfel gibt. Das Ergebnis lässt sich weder vorhersagen, man kann das irgendwie probabilistisch vielleicht vorhersagen, aber es lässt sich nicht genau vorhersagen und es lässt sich auch nicht beeinflussen, es sei denn, du hast deinen Würfel getrickst. Also. Aber wenn es normal ein Würfel ist, dann kann man es nicht beeinflussen. Aus menschlicher Sicht ist das so. Es ist zufällig, was daraus kommt. Und doch sagt uns die Bibel, dass sich Gottes Vorsehung auch auf diese Weise verwirklicht. Die Würfel fallen nach dem Prinzip des Zufalls und trotzdem fallen sie, so wie Gott es bestimmt hat. Gott ist in seiner Souveränität weder durch zufällige Ereignisse noch durch die Freiheit der Menschen eingeschränkt. Du kannst eine freie Entscheidung treffen, es steht trotzdem unter Gottes Souveränität in seinem Plan. Die letzte Frage, wie wirkt sich die Vorsehung Gottes? Wie wirkt sich die Vorsehung Gottes? Wie wirkt Gott? Wie wirkt diese unsichtbare Hand? Wir haben von der unsichtbaren Hand gehört. Wie funktioniert das? Und im Artikel 5, Paragraph 2 des Westminster Bekenntnis wird erklärt, dass obwohl die erste Ursache dessen, was geschieht, in Gott liegt, alles, was geschieht, hat mit Gottes Willen zu tun. Der Herr die Dinge so ordnet, dass sie sich aus menschlicher Sicht entweder zwangsläufig, frei oder zufällig ereignen. Entweder geschieht es zwangsläufig oder frei oder zufällig. Was bedeutet das? Wie lässt sich die Tatsache, dass Ereignisse von Gott bestimmt sind, mit der menschlichen Freiheit zum Beispiel vereinbaren? Wenn Gott alles vorher bestimmt hat, heißt es, dass ich nicht frei bin, eine Entscheidung zu treffen? Schauen wir zunächst einmal an, welche Bibelverse eine solche Ansicht stützen. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Das kennst du. Du hast vielleicht überlegt, was du vorhast, was du tun wirst. Du hast dir deinen Weg überlegt. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt letztendlich seine Schritte. Sprüche 19, Vers 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Was Gott entschieden hat, hat Bestand. Sprüche 21, Vers 1. Deshalb sollen wir auch für die Politik, für die Politiker beten. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Gott kann Entscheidungen von Machthabern auch beeinflussen. Und deshalb ist das Gebet auch sehr wichtig. Jesaja 8, Vers 10, das haben wir auch in der Bibelstunde gesehen. Die Rede ist von den Feinden des Volkes Gottes hier. Schmiede deinen Plan, es wird noch nichts daraus. Warum? Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns, Immanuel, Gott ist mit uns. Die Pläne der Nationen gegen sein Volk werden keinen Bestand haben, denn Gott es anders entschieden hat. Gott ist mit seinem Volk. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern zeigt, dass Gott durchaus in der Lage ist, auch unsere Sünden und unsere Rebellion zu nutzen, um seine Pläne zu verwirklichen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, der sagt, dass Gott mit krummen Linien auch gerade Linien zieht. Gott beschränkt sich nicht darauf, unseren Gehorsam zu nutzen, um dies zu erreichen, was er will. Ebenso wurde der Erlösungstod unseres Herrn Jesus am Kreuz durch die Feindseligkeit der religiösen Führer ermöglicht. Die Nationen haben sich gegen Gott gesammelt, um gegen seine Pläne auch etwas auszurichten. Aber Gott nutzte ihre Ablehnung, die Ablehnung seines Sohnes, um die Prophezeiungen des Alten Testaments zu erfüllen und die Erlösung der Menschheit zu vollbringen. Sehen wir uns jetzt die praktischen Konsequenzen, die praktischen Auswirkungen dieser Lehre an. Ich fasse sie noch einmal zusammen, laut des Heidelberger Katechismus. Gott will, dass wir in aller Widerwärtigkeit Geduld lernen. Gott will zweitens, dass wir in Glückseligkeit, wenn es uns gut geht, dankbar sind. Und drittens, Gott will, dass wir im Hinblick auf die Zukunft voller Vertrauen sind. Dass wir nicht verzweifeln, sondern voller Vertrauen sind. Erstens, Gott will, dass wir in den Schwierigkeiten, in der Widerwärtigkeit, auch Geduld lernen. Wir sollen Geduld lernen, sollen standhaft bleiben in der Prüfung. Jakobus, der Bruder des Herrn, spricht in seinem Brief im 5. Kapitel das Thema der Prüfung an. Und er ermahnt die Gläubigen in solchen Situationen, Geduld und Mut auch zu zeigen. Er sagt im Vers 11, Jakobus Kapitel 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr bestimmt gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wir sollen geduldig sein, weil der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Die Geschichte von Hiob ist insofern interessant, als sie zeigt, dass auch wenn es zweitrangige Ursachen für Hiobs Unglück gibt, und sie werden uns auch in diesem Buch auf erstaunliche Weise auch geschildert, diese zwei Ursachen. Gott derjenige ist, der die Fäden in der Hand hält. Hiob verliert seine Kinder durch einen Sturm. Seine Herden werden ihm von Räubern gestohlen. Er erkrankt schwer. Woher kommt diese Krankheit? Wir wissen nicht. Und dahinter scheint aber der Teufel seine Hand im Spiel zu haben. Aber letztendlich ist es Gott, der all dies zugelassen hat, um deutlich zu machen, dass Hiob ihm aus Liebe und Ehrfurcht und nicht aus Eigennutz dient. Das war das, was Satan auch bestritten hatte. Dieser Mensch, Gott, dient dir nur aus Eigennutz. Und Gott sagt, nein, es ist nicht so. Und um das zu beweisen, muss Gott alle diese Dinge in dem Leben von Hiob zulassen. Gott lässt das zu und Hiob zeigt auch Geduld und er zeigt auch letztendlich, dass er Gott liebt und ihm ehrt. durch sein Leben. Das Beispiel Josef ist auch sehr interessant. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft und von seiner Familie getrennt, als er noch ein Teenager war. Also ein furchtbares Schicksal. Also wir müssen uns auch vorstellen, er war ein 17-Jähriger, der plötzlich von seinen Brüdern so enttäuscht wird, verkauft. Seine Brüder hassen ihn und er erfährt diese Realität. Er wird auch von seiner Familie, von seinem Vater getrennt. Er wird in ein Land einfach so geschickt, das er nicht kennt. Schwierige Umstände. Im Haus des Potiphars, seines Meisters, wurde er auch sogar zu Unrecht angeklagt. Und er verbrachte mehr als 10 Jahre im Gefängnis. Mehr als 10 Jahre im Gefängnis, obwohl er schuldlos war. Und während aller dieser Zeit muss Josef sich gefragt haben, wozu Gott all das zugelassen hat. Warum, Herr, hast du das zugelassen in meinem Leben? Was ist der Sinn dieser Dinge? Und erst später, nachdem sich seine Brüder mit ihm versöhnt haben und Gott ihm zum Retter seiner Familie, zum Retter eines ganzen Volkes gemacht hat, kann er sagen, das lesen wir in 1. Mose 50, Vers 20, er sagt das zu seinen Brüdern: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, ja, ihr wolltet mir Böses antun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Also Gott bedient sich hier der Sünde der Brüder, um seine Pläne zu verwirklichen. Gott gedachte es gut zu tun, gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So sind die Pläne Gottes. Da die göttliche Vorsehung tief in Gottes Güte und Liebe verwurzelt ist, gibt sie den Christen die Gewissheit, dass Gott, der Herr, auch in Zeit der Not und des Leidens für ihr letztendliches Wohl wirkt. Wie wir im Römerbrief lesen, auch ein sehr schöner Vers, Kapitel 8, Vers 28, dort wird betont: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge dienen zu unserem Besten, auch die Dinge, die uns wirklich unangenehm sind. Das müssen wir im Glauben erfassen. Lasst uns also dem Willen Gottes demütig unterwerfen und in Widrigkeit die Ruhe bewahren. Zweitens, lasst uns auch im Glück Dankbarkeit lernen, wenn es uns gut geht. Der Psalmist sagt im Psalm 107, Vers 1: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Es gibt keine Zeit, wo die Gnade Gottes nicht Geltung hätte. Seine Gnade währt ewiglich. Gott ist so, wie er ist, ein gütiger und gnädiger Gott. Und deshalb gebührt ihm unseren Dank. Die Erkenntnisse, dass wir nicht selbst für unser Wohlbefinden, für unser Wohlstand oder unseren Glück sorgen können, sondern dass wir diese Gabe von Gott empfangen, von seiner gütigen Hand, sollte uns veranlassen, ihm dafür zu danken. Es ist nicht durch deine Bemühungen, dass du dir Wohlstand verschaffen kannst, sondern alles nimmst du aus der gütigen Hand Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes und deshalb sollen wir ihm dafür danken. Und das erkennt Jakob, der Patriarch, als er aus Padan Aram zurückkehrt. Erinnert ihr, wie Jakob gebetet hat? Herr, wenn du mich segnest, dann will ich dir dienen. Ja? Das war Jakob, bevor er alles das erfährt, was er da erfahren hat, dort in diesem fremden Land. Und dann sagt er, als er zurückkehrt: Herr, wenn ich mein Leben betrachte, wenn ich zurückschaue auf das, was du getan hast, ich bin zu gering für alle deine Gnade und Treue, ich verdiene das alles nicht. Diese Gnade und Treue, die du an deinen Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlager geworden. Also als er nach Padan Aram ging, um eine Frau zu finden, dann hatte er nur einen Stab. Und er kommt zurück, reich gesegnet mit Frauen, mit Dienern und Dienerinnen, mit viel Vieh. Gott hat ihn gesegnet und er ist auch dafür dankbar. Wir müssen jederzeit dankbar sein und uns keine Sorgen machen. Denn wenn Gott sich um die kleinsten seiner Geschöpfe kümmert, tut er dies umso mehr für uns. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts, sondern betet zu Gott mit Danksagung. Die Tatsache, dass Gott uns gerettet hat, ist auch ein besonderer Grund, ihm zu danken. Wir danken Gott nicht nur, weil er uns äußerlich, materiell segnet, sondern auch, weil er unser Retter und Erlöser ist. Und das lesen wir im Kolosser 2, Vers 7. Paulus sagt, seid auferbaut in Christus, gefestigt im Glauben und seid darin überfließend mit Danksagung. Hört nicht auf, Gott dafür zu danken. Dritter Punkt, lasst uns, was die Zukunft angeht, auf Gott immer vertrauen. Das Wissen, dass Gott nicht nur in der Gegenwart für uns sorgt, sondern durch seine Vorsehung bereits alles angeordnet hat, was uns in der Zukunft widerfahren soll, muss uns eine auf den Glauben gegründete Gewissheit geben. Unsere Gewissheit bezüglich der Zukunft soll auf dem Glauben gegründet sein. Und das soll uns von jeder Sorge um die Zukunft auch befreien. Der Glaube an die Vorsehung Gottes ist die beste Lebensversicherung. Der Glaube an die Vorsehung Gottes ist die beste Lebensversicherung. Fragst du dich, warum du eine Lebensversicherung abschließt? Denkst vielleicht nicht an dich, sondern an deine Familie. Aber Gott sorgt auch für uns. Er sorgt auch für unsere Zukunft. Die Geschichte von Josef zeigt, wie sehr Gott die Geschichte lenkt, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Und das ist nicht die einzige Geschichte in der Bibel. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wie Gott für die Seinen etwas getan hat, wie er eingetreten ist. Denken wir zum Beispiel an Königin Esther. Das ist auch ein sehr schönes Buch, das Buch Esther. Die Gott in eine hohe Position, die zur Königin über Persien auch gemacht hat, um ihr Volk vor der Auslöschung zu bewahren und sein Überleben zu sichern. Das hat Gott getan. Und diese Gewissheit soll jede Furcht vertreiben. Wir lesen in Matthäus 10, Verse 29, 31, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Gott kümmert sich auch um die Sperlinge, wie er sich um seine ganze Schöpfung kümmert. Das haben wir gesehen. Und bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ihr habt da keinen Grund, euch zu fürchten, sondern glaubt an Gott. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Das ist ein Überlegen vom Kleinsten bis zum Größten. Wenn Gott sich um die Sperlinge kümmert, umso mehr kümmert er sich um seine Kinder, die er liebt. Und so konnte David im Psalm 27, Vers 1 bekennen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem oder wovor sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und genau wie David können wir auch unsere Hoffnung für die Zukunft auf Gott setzen. Gott sagt im Psalm 37, die Verse 4 und 5, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oft nutzen wir diese Worte einfach so auf falsche Weise, weil wir einen Wunsch haben, ne? Was nicht unbedingt dem Willen Gottes entspricht. Und dann beten wir, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Aber das entspricht nicht unbedingt dem Willen Gottes. Was dieser Vers hier, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen, was es meint ist, wenn alles, was Gott vor dir hat, was wirklich seinem Willen entspricht, was auch zulässig ist, was wir in der Bibel finden, was auch liebenswürdig ist, was auch gerecht ist, wenn du solche Gedanken hast, sollst du nicht daran zweifeln, dass Gott das auch erfüllen wird. Gottes letztendliches Ziel ist es, seine Kinder nach dem Bild seines Sohnes zu formen. Das ist Gottes Absicht. Er möchte, dass wir Jesus werden, dass wir ihm ähnlich werden. Und oft nutzt er schwierige Umstände in unserem Leben, Anfechtungen und sogar menschliche Tragödien, um dieses Ziel zu erreichen. Aber der Apostel Paulus ermutigt uns auch in Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 und 19 mit folgenden Worten: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gott hat als Absicht, dich zum Bild seines Sohnes zu formen. Er möchte, dass du wirklich wie Jesus wirst. Und deshalb ist auch hier Herrlichkeit gemeint. Das ist das Ziel Gottes. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das ist das nächste große Ereignis in der Geschichte der Menschen, die Offenbarung der Söhne Gottes. Es gibt nichts, was interessant ist in der Zukunft. Wir können sicher sein, das Interessanteste wird sein, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Söhne Gottes offenbart werden vor der ganzen Schöpfung. Das lesen wir übrigens auch in der Offenbarung, am Ende der Offenbarung. Ich möchte diese Predigt auch mit einem Vers aus Römer 8, Vers 38, 39 schließen. Ein Vers, also zwei Verse, die wir bisher noch nicht gelesen haben. Vielleicht haben sich einige gefragt, warum ist es noch nicht erwähnt worden. Und ich möchte mit diesen beiden Versen auch jetzt abschließen. Paulus bekundet dort seine Zuversicht in die Vorsehung Gottes, indem er sagt, denn ich bin gewiss, das ist eine Gewissheit, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.